Ja, und ich freue mich jetzt, dass ich das dritte Thema bringen kann. Es geht um Triglyceride und ich sehe gerade, die erste Seite war falsch, also gehen wir lieber gleich auf die zweite Seite. Und hier sehen Sie meine potenziellen Interessenskonflikte und ich möchte Folgendes mit Ihnen hier heute besprechen. Erstens einmal die Therapie der Hypertriglyceridämie und möchte mich auch beziehen auf dieses Update der Leitlinien der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft, die am 29. August dieses Jahres um 8 Uhr in der Früh vorgestellt worden ist. Das ist ein Update der Leitlinien 2019, die weiter gelten, aber die abgedatet worden sind. Ich möchte dann fragen, was ist denn mit den Fibraten? Wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert. Möchte dann fragen, wie schaut es mit den klassischen Fischölstudien aus, möchte dann gehen zur Reduce-It-Studie, die schon angesprochen wurde und ein paar weitere Evidenz dazu bringen und dann darf ich Ihnen die Ergebnisse zeigen und fragen, warum ist das so und möchte auch noch auf ökologische Aspekte von Fischöl eingehen und auf die Erstattungssituation in Österreich und freue mich dann schon auf eine Diskussion. Nun beginnen wir mit der Therapie der Hypertriglyceridämie, Focused Update 2025. Ich darf Sie jetzt kurz geistig entführen nach Madrid zum 29. August. Ein heißer Tag und ein wunderschöner Kongress, über 30.000 Teilnehmer. Und hier ist diese Sitzung, wo diese neuen Leitlinien vorgestellt worden sind. Und ich darf Ihnen nur eine Folie zeigen, nämlich das Update zu den hohen Triglyceriden und auch zu Ernährungssupplementen. Da steht Es steht an erster Stelle Empfehlung, eine Hochdosis von Icosapentethyl, 2x2 Gramm pro Tag, sollte in Kombination mit einem Statin bei Patienten mit hohem oder sehr hohem Risiko und erhöhten Triglyceriden in Betracht gezogen werden. Und dann steht das schon erwähnte Volanesorsen hier auch, bei Menschen mit schwerer Hypertriglyceridämie über 750 Milligramm pro Deziliter oder 8,5 Millimol pro Liter wird hier erwähnt. Und in derselben Folie wird etwas sehr Interessantes genannt, was durchaus, glaube ich, bemerkenswert ist, nämlich Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine ohne nachgewiesene Sicherheit oder signifikante LDL-Cholesterinsenkung werden nicht empfohlen zur Senkung des Risikos für atherosklerotische Erkrankungen. Und das ist eine sehr klare Darstellung, wenngleich, wenn man sich anschauen muss, das ist eine Klasse 3 Empfehlung nur. Das heißt, auch dafür, für diese negative Aussage, ist die Evidenz nicht sehr dicht, muss man schon sagen. Über das Volanesorsen haben Sie schon etwas gehört. Ich darf es nur einmal noch kurz zeigen. Es ist eine sehr interessante neue Generation von Medikamenten, die immer mehr kommt, auch bei anderen Indikationen. Ein Antisens-Oligonukleotid, das über ApoC3 führt und zu einer vermehrten Aktivität von der Lipoproteinlipase führt. Und dann wird ein vermehrter Triglyceridabbau wird hier stattfinden. Ich möchte auf das nicht im Detail eingehen, weil das schon besprochen wurde. Was ist nun mit den Fibraten? Warum stehen hier die Fibrate nicht einmal drinnen mehr? Und ich darf Sie hier entführen zur Prominent-Studie, die ich auch nur kurz ansprechen möchte, 2022 publiziert im New England Journal und das kann man nicht lesen, deswegen darf ich Ihnen das zeigen, was Sie vorher auch schon gesehen haben, aber es ist schon spannend, nicht wahr? Wenn man sich so 20, 25 Jahre zurückversetzt, da waren die Hoffnungen in Fibrate eigentlich gleich groß wie in die Statintherapie und wie gut, dass wir uns nicht auf Surrogat Parameter wie hohe Triglyceride oder hohes LDL allein verlassen, sondern Endpunktstudien brauchen und die Endpunktstudien zu Triglyceriden haben sehr, sehr klar gezeigt, dass man hier wirklich das kardiovaskuläre Risiko sehr massiv senken kann und bei den Triglyceridstudien mit den Fibraten ging die Richtung in eine komplett andere Richtung und das war zum Jahr 2000 oder so eben nicht so klar. Und die letzte sehr große, sehr gut gemachte Studie, wie gesagt, im New England publiziert, Sie sehen diese Parallellinien. Das heißt, Pemafibrat, das bei uns nicht in Verwendung ist, aber trotzdem ein potentes Fibrat ist. Mit dieser japanischen Untersuchung zeigte sehr wohl eine Absenkung von Triglyceriden und anderen Lipidparametern, aber keine einzige oder keine kardiovaskuläre Risikoreduktion. Und darauf kommt es ja an. Sie sehen es hier nochmals herausgeholt. Was ist die Conclusio der Autoren? Einfach jetzt herausgenommen aus der Publikation. Sie sagen, wenn Sie die untersten Zeilen anschauen, Pemafibrat versus Placebo, reduzierte Triglyceride, sogar das VLDL-Cholesterin und die Remnants und das Apolipoprotein C3, aber eben nicht das kardiovaskuläre Risiko. Und das war mehr oder weniger der Schlusspunkt unter die Fibrattherapie. Gab es frühere Studien auch, Sie haben das Bild auch schon gesehen, ich tue mir das so richtig leicht, bei dem, was wir schon alles gesehen haben, die alten Studien, die Field- und Accord-Studien, die sehr überrascht damals haben, das eben nichts gebracht haben, haben nichts gezeigt, das Niacin hat nichts gezeigt und wenn Sie die großen Fischöl-Studien anschauen mit reinem Fischöl, einer Mischung zwischen EPA und DHA, ich komme gleich darauf zu sprechen, was das ist, war hier eben auch kein Ergebnis zu sehen. Sollen wir somit überhaupt keine Fibrate mehr messen? Und so kann man es auch nicht sehen, denn wie schon mehrfach besprochen, sind die Triglyceride-Werte sehr hoch, dann steigt das Risiko für eine Pankreatitis und dann muss man, wenn Lebensstilmaßnahmen, die so wertvoll und wichtig sind, eingesetzt worden sind und die Werte bleiben hoch, dann muss man Fibrate bei sehr hohen Werten einsetzen, um das Risiko für eine Pankreatitis abzusenken und das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung parallel mit Statinen abzusenken. Und eine neuere Untersuchung oder Publikation aus dem European Heart Journal sagt, in the meantime, zwischen bis weitere Medikamente da sind, wo wir die Endpunktstudie noch abwarten, Fibrate sollten nicht mehr verwendet werden, außer in der Prävention sehr hoher Werte der Pankreatitis. Also sehr, sehr klare Aussagen zu Fibraten. Jetzt stand da dieses Ecosapent-Ethyl bei den Leitlinien der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft und das hat etwas mit Fischöl zu tun. Wie schaut es nun mit den klassischen Fischölstudien aus? Ich darf Ihnen das mit einer Untersuchung kurz zeigen, an der ich selbst mitarbeiten durfte. Das war die Origin-Studie, eine sehr große Untersuchung, 12.600 Teilnehmer, Menschen mit Diabetes, mit gestörter Glukosetoleranz oder gestörter Nüchternglukose, hohem kardiovaskulären Risiko, zwei Arme. Einerseits hat man versucht, ganz früh schon die Glukose zu normalisieren durch Insulin oder durch klassische Maßnahmen, also orale Antidiabetika mit einem Wert von unter 7 zu haben. Und die zweite Gruppe war Fischöl versus kein Fischöl. Und ich darf Ihnen jetzt verbal sagen, um Zeit einzusparen, es kam eine Reduktion der Triglyceridspiegel raus, aber sonst kardiovaskulär nichts im Fischölarm. Das heißt, eine negative Studie und es war schon eine Überraschung damals, als es publiziert wurde. Sie sehen es hier nochmals 9 Gramm EPA-DHA-Gemisch, also diese Ecosapentethyl und Docohexaensäure-Gemisch über 6 Jahre angeschaut und schauen Sie sich an, wirklich praktisch 1, diese Odds Ratio, also gar nichts. Und wenn Sie sich die anderen 4 obersten Studien anschauen, dann sehen Sie auch bei anderen Untersuchungen mit einem EPA-DHA-Gemisch kam nichts heraus. Was unterscheidet nun dieses reine Ecosapentethyl, das in der Reduced-Studie untersucht wurde, davon? Und ich zeige Ihnen hier die Publikation, Anfang Jänner 2019 wurde sie publiziert, möchte sie aber gleichzeitig entführen zu American Heart und es war November, ein kalter Wintertag in Chicago. Ich war zufällig wegen einer anderen Studie dort und es ist eine ganz lustige Geschichte und ich war ein bisschen müde von dieser Zeitverschiebung, bin einfach sitzen geblieben, weil nachher war so eine Fischölstudie, habe mir gedacht, naja, die bringt eh wieder nichts und wollte eigentlich rausgehen, aber irgendwie hat die Trägheit mich dazu gezwungen, im Saal sitzen zu bleiben. Aber manchmal ist Trägheit auch etwas Gutes und das war eben diese Reduced-Studie und habe dann, als ich diese Resultate gehört habe, gedacht, das kann ja nicht sein und habe damals gar nicht zuerst verstanden, was der große Unterschied ist. Ich zeige Ihnen die Ergebnisse und darf dann vielleicht auf das Warum im nächsten Kapitel eingehen. Was war die Reduced-Studie, die eben im November 2018 vorgestellt und im Jänner 2019 dann publiziert wurde? Das war eine Untersuchung mit über 8000 Patienten, die mild bis moderat erhöhte Triglyceride hatten, nämlich 135 bis 499 und ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hatten durch eine schon vorhandene Erkrankung oder einen Diabetes mellitus mit Risikofaktoren. Und die haben nun bekommen 4 Gramm, eine hohe Dosis, von diesem reinen Eicosapentethyl. Und allein diese Kurve, erstens einmal schaut sie komplett anders aus als andere Kurven, aber wenn Sie in die Details schauen, schauen Sie sich bitte die Absolutzahlen an. Das ist 28,3 versus 23%, also über 5 Absolutprozent Differenz. Und das ist etwas, was wir nicht so häufig in Studien sehen. Die relative Risikoreduktion war 25%. Man kann das auch in einen Number Needed to Treat umrechnen und die ist mit 21 außerordentlich gut. Und wenn Sie sich diesen P-Wert anschauen, dann kann man fast nicht mehr zählen, wie viele Nuller da drinnen stehen. Also hochsignifikant. Und ich möchte Sie jetzt nicht mit sekundären Endpunkten im Detail belästigen, aber Sie werden wissen, dass in vielen Studien, wenn man sich so die sekundären Endpunkte anschaut, oft der eine positiv, der andere nicht ist. Das ist dann oft ärgerlich, wenn man so ein hierarchisches Testen macht und viele sind positiv, aber der oben weitergereihte vielleicht nicht und die anderen zählen dann nicht mehr so sehr. Aber schauen Sie sich hier die sekundären Endpunkte an, die ich Ihnen jetzt nicht alle einzeln vorlese, und Sie sehen, dass die alle wirklich signifikant verbessert wurden. Und das sieht man nicht so häufig bei einzelnen Studien. Und alle hatten eine Risikoreduktion, ich würde mal sagen, von 20-30%, wenn ich das hier ein bisschen runden darf. Nur die allgemein, die Gesamtmortalität, die war nur tendenziell reduziert. Sie sehen eine Reduktion um 13% und es hat knapp nicht die Signifikanz erreicht. Sie sehen ganz unten 13% mit einem Konfidenzintervall 1,02. Also vielleicht, wenn man ein bisschen länger zugeschaut hätte, wäre es noch signifikant geworden, aber das ist Spekulation. Hier nicht signifikant. Es wurde auch schon angesprochen, hinkt das nun ab von den Triglyceriden? War dieses Ergebnis so fantastisch, weil Triglyceride gesenkt werden konnten? Und hier gibt es Subgruppen, die verglichen haben, Triglyceride über 200 versus unter 200, kein Unterschied. Eine andere Gruppe, Triglyceride über 150 versus unter 150, kein Unterschied. Es schaut also nicht so aus, als wäre es die Absenkung der Triglyceride gewesen, die hier zu der drastischen Verbesserung geführt hat. Wenn man sich die auch schon angesprochene metabolische Gruppe, würde ich sie nennen, herausnimmt mit hohen Triglyceriden und gleichzeitig tiefem HDL, dann sieht man allerdings sehr wohl einen Unterschied in diesen Gruppen und das sind jene Menschen, die ein metabolisches Syndrom haben und ein sehr hohes Risiko hier haben. Hing es ab von den basalen LDL-Spiegeln? Auch hier kann man sehen, es ist keine Abhängigkeit von den LDL-Werten, die initial da sind, egal ob unter 67 oder zwischendrinnen oder über 84 als Ausgangswert. Ich durfte Ihnen diesen primären Endpunkt zeigen, das war die Zeit bis zum Erreichen des ersten Endpunktes. Wenn man ein bisschen mehr in die Details schaut, wenn man sich nun das zweite Ereignis anschaut, das ging nicht ein in diesen primären Endpunkt, dann sehen Sie eine noch deutlichere Risikoreduktion. Wenn man sich das dritte Ereignis anschaut, das waren weniger, aber die einen zweiten, einen dritten, einen vierten Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen, das sind natürlich die besonders krank sind. Und wenn man sich das vierte Ereignis anschaut, dann ist die Risikoreduktion schon um 50% zurückgegangen. Es waren wenige Fälle, aber aufgrund dieses sehr starken Rückgangs war das noch signifikant. Und wenn Sie das umrechnen nun in alle Ereignisse, nicht nur das erste Ereignis, haben Sie eine Risikoreduktion von 30 und nicht von 25%. Und wenn man sich besonders kranke Menschen anschaut, das sind hier Menschen mit Diabetes und einer Bypass-Operation, Status nach einer Bypass-Operation, dann sehen Sie, das wurde präsentiert voriges Jahr bei der Europäischen Diabetesgesellschaft, auch in Madrid interessanterweise, dann sehen Sie, wie der Herr Wärmer hier unglaubliche Daten zeigt. Sie haben eine absolute Risikoreduktion von 11%. Und das können Sie umrechnen in eine Number-Needed-to-Treat von nur 13 und das sind wirklich außerordentlich schöne und gute Werte. Nun habe ich Ihnen die schönen Seiten dargestellt, wie schaut es mit Verträglichkeit und Sicherheit aus, und hier sieht man, dass es einen leichten Trend gibt zu erhöhten Blutungskomplikationen, und ich darf Ihnen gleich zeigen, das tritt prinzipiell auch bei Fischöl-Kombinationen auf und eine leicht erhöhte Neigung zu Vorhofflimmern. Sie sehen ungefähr ein absolut Prozent mehr. Wichtig ist aber zu sagen, dass auch jene Teilnehmer der Studien, die unter dieser Therapie ein Vorflimmern entwickelt hatten oder die, die ein Vorflimmern zu basal schon hatten, trotzdem kardiovaskulär profitiert hatten. Das heißt, wir haben die sehr klare Aussage, dass die Vorteile die Nachteile ganz klar überwogen haben. Und das ist nicht so, wenn Sie ein reines Fischöl geben. Denn ich durfte Ihnen vorher zeigen, dass die klassischen Fischölstudien negativ ausgegangen sind. Und hier, das ist eine Circulation-Arbeit von Gastroenterology, ich habe gemeint Circulation, doch, Circulation, hier steht es eh, dass diese Arbeit gezeigt hat, dass das Risiko auch bei den klassischen Fischölstudien um 25% in die Höhe gegangen ist und bei denen, die höhere Dosen verwendet haben, sogar um 49%. Und dann hat man sich ausgerechnet, wie hoch das Risiko für Vorflimmern in die Höhe geht pro Gramm Gemisch von EPA und DHA, und das wären 11%. Und da steht halt bei diesen klassischen Fischölpräparaten kein kardiovaskulärer Vorteil entgegen. Eine Studie ist keine Studie, sagt man immer, deswegen darf ich Ihnen zwei, drei weitere Studien nicht im Detail vorstellen, aber nur kurz erwähnen. Eine ganz frühe, Lancet 2007, hat ähnliche Ergebnisse gezeigt, das ist die Yelis-Studie. Warum ist die nicht so berühmt geworden wie die Reduce-It-Studie? Weil sie eine Open-Label-Studie war. Sie war also keine randomisierte, kontrollierte Studie und sie war nicht placebo-kontrolliert und das ist natürlich von der Aussage sehr viel schwächer und vielleicht war das der Grund, warum es nicht so intensiv weiterverfolgt wurde und dann eben die Reduce-It-Studie in Folge geplant wurde. Sie sehen hier eine 19%ige kardiovaskuläre Risikoreduktion. Eine weitere, die Respect-EPA-Studie, auch eine Open-Label-Studie, möchte nicht auf Details eingehen, hat hier grenzwertig signifikante Verbesserungen gezeigt, eine kleinere Studie. Und eine weitere Studie hat, das ist die Evaporate-Studie, hat sich nun die Plaque-Quantität angeschaut. Das heißt, kommt es bei vorhandenen Plaques zu einer Progression oder Regression von Plaques und ich darf Ihnen, und vor allem von weichen Plaques, und ich darf Ihnen hier zeigen, dass es unter Placebo im Beobachtungszeitraum zu einer Progression von 109%, von einer Verdopplung quasi kam und dass es unter Icosapentethyl zu einer Reduktion von 17% kam und vor allem die Differenz zwischen beiden war sehr schön signifikant. Eine kleine Studie, 80 Patienten, aber zum mechanistischen Verständnis eine sehr, sehr schöne Studie. Die Frage ist nun, warum? Was ist denn der Unterschied zwischen reinem Icosapentethyl und dem klassischen Fischöl? Und wenn man sich so die Eicosanoide anschaut, und ich darf das jetzt ein bisschen simplifiziert hier darstellen, dann haben wir, können wir sagen, das sind hormonähnliche Substanzen, die jede Zelle produzieren kann. Sie wirken als Signalstoffe. Sie werden aus C20 mehrfach ungesättigten Fettsäuren gebildet und sie interagieren mit Entzündungsmediatoren, mit dem Komplementsystem, steuern die Inflammatio und haben wahrscheinlich noch sehr viel mehr steuernde Effekte. Also man könnte prinzipiell sagen, es gibt proinflammatorische und antiinflammatorische, alles ein bisschen simplifiziert und dargestellt. Und wenn man sich nur die Fettsäuren in der Ernährung anschaut, dann werden diese Fettsäuren in die Zellmembranen eingebaut und beeinflussen auf diese Art und Weise die Menge und die Art der gebildeten Eicosanoide und ändern dadurch die Entzündungsreaktion. Und es gibt pro- und antiinflammatorische Fettsäuren, die, na, das war zu schnell, vielleicht kann ich nochmal zurück. Ja, da ist es schon. Die Arachidonsäure zum Beispiel, die primär in tierischen Produkten vorkommt, ist eher eine proinflammatorische und Linolensäure und diese Eicosapentaenolsäure sind eher antiinflammatorische. Wir brauchen immer eine Balance von allem, das ist schon klar, aber wir brauchen mit Sicherheit keinen Überhang an proinflammatorischen Fettsäuren. So, dieses EPA-Arachidonsäure-Ratio kann verwendet werden als Marker für kardiovaskuläres Risiko. Und Sie sehen verschiedene Studien, die zeigen, wenn dieses Risiko hoch ist, dann ist es, wenn diese Ratio hoch ist, dann ist es ungünstig, wie zum Beispiel ist es vermehrt assoziiert mit perkutanen Interventionen bei MACE-Patienten, dass Menschen mit Angina pectoris da eine höhere Ratio haben, oder wenn Sie das letzte anschauen, dass Menschen mit einer perkutanen Intervention und einer schlechteren Ratio, einer hohen Ratio, mehr Risiko für einen periprozeduralen Myokardinfarkt haben. Nun, wo kommt das Fischöl jetzt hinein? Das Fischöl, sehen Sie hier, hat Omega-3-Fettsäuren und da gibt es zwei wichtige, die Docohexaensäure und die Eicosapentaensäure. Und man kann wieder sehr grob sagen, dass die Eicosapentaensäure die gute und die DHA eher die ungünstige ist, weil man weiß, dass diese Eicosapentaensäure zu einer Stabilisierung von Membranstruktur führt, dass sie inhibiert die Lipidoxidation und auch die Cholesterinkristallformation inhibiert, während die DHA das Gegenteil macht und diese antioxidative Aktivität auch ein bisschen reduziert. Hier ist das Bild dargestellt, wie man sich das so vorstellt, von Cholesterinkristallformationen und Lipidoxidation, Peroxidation, die dann leichter stattfindet. Zusammengefasst findet man auch in verschiedenen bildgebenden Verfahren, bei EPA-Studien zum Beispiel hier in dieser CT-Angiografie, eine Reduktion von Plaquevolumen oder Lipidvolumen in EPA-Studien. Das hat man in diesen Kombinationsstudien nie gefunden. In der IVUS, intravaskulärer Ultraschall, findet man Plaquevolumensreduktion, in der anderen wieder nichts. Bei den Kombinationsstudien hat man es nicht gefunden. Und wenn Sie OCT-Studien anschauen, die ganz fein, die ist das Endothel, anschauen können und Intima Media anschauen können, dann finden Sie hier Lipidvolumen aus dem Plaques, das zurückgeht, und keine Änderungen in den Mischstudien. So dass wir nun den zweiten unteren Teil hier uns anschauen können, und hier, ich habe Ihnen die Studie gezeigt, vor allem die Reduce-It-Studie, und das könnte erklären, warum diese eben in Bezug auf kardiovaskuläre Endpunkte gut ausgingen, weil da EPA vor allem drinnen war. Sie werden sich fragen, warum 4 Gramm in der Reduce-It-Studie und nur 1,8 Gramm in der Yelich-Studie. Die Yelich-Studie wurde in Japan gemacht, und in Japan isst man einfach sehr viel mehr Fisch, und da ist einfach schon ein höherer Level von Eicosapentaethyl in unserem Blut vorhanden. Und Sie sehen nochmals hier die Endpunkte, die gezeigt wurden. Ein weiterer Faktor, der eine kausale Korrelation wahrscheinlich macht, ist, wenn es abhängt wirklich vom Spiegel, der erreicht wurde, und das ist aus der Reduce-It-Studie eine Analyse des primären Endpunktes. Je besser die Spiegel waren, desto mehr kardiovaskuläre Risikoreduktion. Ich darf mit einem Bild mich jetzt auch noch fragen, dürfen wir das überhaupt? Wir leben in einer Welt, wo die Meere mehr und mehr leer gefischt werden und wo gerade für die klassischen Fischölpräparate ganze Flotten in den Südpol fahren und dort den Krill rausfischen, bis die Wale abwandern, weil sie nichts mehr zum Fressen haben. Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber es ist ein großes ökologisches Problem. Und von dem, was ich von der produzierenden Firma höre, schaut es hier ein bisschen anders aus, und ich darf das kurz erzählen, und die Daten, die ich Ihnen sage, sind die Daten, die ich bekommen habe. Ich persönlich kann es nicht nachprüfen, aber ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, was ich gehört habe. Erstens einmal, für Fischöl, von dem, was die FDA zugelassen hat, als wirklich medizinisches Präparat, das ist nur weniger als 1% des gesamten Fischöl, der gesamten Fischölverwendung, also quantitativ gering. Zweitens, das ist kein Krill, der irgendwo rausgefischt wird, sondern das wird das sind regulierte Fischentnahmesysteme, aber das Entscheidende ist Folgendes, dass das wird in Peru gemacht, und dass in Peru von dem Fisch, da wird viel Fischmehl produziert. Das kann man jetzt bedauern oder nicht, das ist aber einfach ein Faktum, und da bleibt Fischöl über. Und dieses Fischöl wird für dieses Eicosapentaethyl verwendet, sodass man, und das ist das Konzept der Full Utilization of Species, wenn man sozusagen ein Tier schon tötet, dann soll man alles verwenden, und hier wird eben dieses Fischöl nicht zurückgekippt ins Meer und nicht verbrannt, sondern verwendet für ein Medikament. Ich darf nun zum Abschluss noch erzählen, wie schaut der Erstattungsstatus in Österreich aus, und da gibt es wirklich erstaunlich Erfreuliches. Seit 1. April wird das Medikament, Sie sehen hier den Namen, erstattet in Österreich für erwachsene Patienten mit persistierend erhöhten Triglyceriden, also es muss mehrfach gemessen werden, 150 bis 499, mindestens 2 Messungen in mindestens 4-wöchigem Abstand. Das ist genau das, was die Inklusionskriterien der Reduce-It-Studie war. Nach Sekundärprävention, also Sekundärprävention, nach vor stattgehabtem Ereignis, wenn eine professionelle Ernährungsberatung erfolgt ist, wenn der Blutdruck kontrolliert ist, wenn der Zucker gut eingestellt ist, unter Anführungszeichen gut, also unter 8 zumindest, wenn jemand, der noch raucht, zumindest anstrebt, aufzuhören, und wenn jemand, der Ethanol sehr viel konsumiert, zumindest anstrebt, das zu reduzieren, und wenn wir unsere Hausaufgaben bei den Statinen und der anderen LDL-senkenden Therapie gemacht haben. Der zweite Teil der Bewilligung, der erste Teil war der angenehme, der zweite Teil ist der etwas vielleicht nicht so erfreuliche. Man braucht ein spezialisiertes Zentrum, die Bewilligungszentren, die wir von den BZSK9-Inhibitoren kennen, die ab 1. Dezember für beide BZSK9-Inhibitoren Geschichte sind. Das dürfen nun auch Fachärzte aufschreiben, die sich mit Lipidologie und mit kardiovaskulären Erkrankungen beschäftigen. Hier wird es eine neue Beschäftigung dafür geben. Und dann kann es weiter verschrieben werden. Eine Langzeitbewilligung für 6 Monate ist möglich und die Weiterverordnung darf jeder Arzt machen. Das ist kompliziert. Ich habe jetzt versucht, mich zu fragen, wie merkt man sich denn das alles? Und habe das versucht, so herauszunehmen. Erwachsene Patienten mit optimierter Statintherapie nach Sekundärprävention mit erhöhten Triglyceriden, wenn die Hausaufgaben, die wir ja alle kennen, gemacht sind und am Anfang Bewilligungszentrum aber weiterfordern dürfen wir alle. Damit darf ich zusammenfassen mit einer Synopsis. Erstens haben wir gesagt, erhöhte Triglyceride sind ein Risikomarker, aber nicht unbedingt ein Risikofaktor. Und Fibrate bringen keinen kardiovaskulären Risikovorteil. Und bei sehr hohen Triglyceriden brauchen wir sie aber, um das Pankreatitis-Risiko zu senken. Klassische Fischölstudien zeigen keinen Vorteil. Die Reduce-It-Studie hat eine ca. 25%ige Reduktion gezeigt, eine ca. 5%ige absolute Reduktion. Und die Numerity to Treat ist mit 21 außerordentlich gut. Und die anderen Endpunkte waren ebenfalls alle die präspezifizierten positiv. Und es hing nicht von den Triglyceriden ab, es hing nicht von den LDL-Werten ab zu Beginn. Und es zeigte sich eine geringgradig erhöhte Neigung zu Blutungen und Vorflimmern. Aber dem stand ein fantastischer Benefit gegenüber, sodass man es in Kauf nehmen kann. Pro-antiinflammatorische Fettsäuren gibt es in der Nahrung. Die EPA zu Arachidonsäure-Ratio ist ein guter Biomarker, den wir vielleicht nicht so einfach messen können. Das übliche Fischöl ist eine Mischung zwischen DHA und EPA und das EPA ist antiinflammatorisch, inhibiert die Lipidoxidation und die Cholesterinkristallformation, erreicht übrigens auch eine hohe Konzentration in der Gefäßwand und auch in Plaques. Und höhere Spiegel von DHA reduzieren den protektiven Effekt. Habe ich noch etwas? Und die Reduce-It-Studie hat gezeigt, dass je nach der Dosis, der Menge, den Spiegeln besser formuliert, von EPA im Blut der Effekt damit zusammenhängt. Und ganz zum Schluss darf ich nochmals zeigen, wir bekommen dieses Medikament nun erstattet, allerdings in Bewilligungszentren mit den Kriterien, die ich schon genannt habe. Vielen Dank. Ja, ich werde jetzt wieder wechseln zur Diskussion. Und darf um Fragen bitten. Bitte um das Mikrofon.
Danke, wirklich, wirklich gut. Schon DHA und EBA, wie viel Milligramm braucht täglich oder im Omega-3 zum Beispiel, wenn ich kaufe Omega-3, wie viel DHA und EBA, wie viel Milli oder wie viel zum Beispiel?
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Mengen, und um die Dosierungen. Und hier scheint es einfach so zu sein, dass diese Kombination prinzipiell nicht viel bringt. Deswegen würde ich persönlich, wie auch diese Arbeit, die ich gezeigt habe, abraten von den üblichen Fischölpräparaten, weil sie keinen Effekt gezeigt haben und weil sie potenziell das Risiko für Vorflimmern und für Blutungen erhöhen, wie in der Publikation, die ich gezeigt habe. Und ich würde es sehr zuraten, wenn jemand ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat oder vor allem nach Event, wo ist es ja zugelassen, zu Eicosapentaethyl und hier haben wir ganz klare Dosierungen. Wir brauchen vor allem aus Kaukasien, die wir nicht so viel Meeresfisch essen, 4 Gramm pro Tag.
Okay, Omega-3. Omega-3, haben Sie gesprochen über, ja, Risiko ist zum Beispiel Atrafibrillation, Atrafibrillator, aber Gehirnblutung, Cerebrohämorrhage ist auch, ich habe gelesen, das wenn das so hoch ist, die Nummer 1 Rhythmusstörung. Und dann Cerebrohämorrhage, das ist, haben Sie nicht gesprochen über das?
Ja, es geht also um diese Blutungskomplikationen und hier muss man sagen, dass diese Blutungskomplikationen primär dann aufgetreten ist, wenn jemand gleichzeitig eine Antikoagulation hatte. Jetzt ist es natürlich schon denkbar, wenn jemand schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatte, es ist nicht nur denkbar, sondern sehr wahrscheinlich, dass jemand eine Antikoagulation hat, aber hier muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen. Wir haben hier 1% erhöhtes Risiko, aber wir haben 25% Reduktion für ein weiteres kardiovaskuläres Ereignis und hier ist sozusagen die Nettosumme ganz klar auf der positiven Seite und ich wiederhole nochmals, diese Nettosumme ist nicht auf der positiven Seite, wenn man ein klassisches Fischölgemisch gibt. Bitte, darf ich dich um die nächste Frage bitten?
Eine kurze Frage, also als heiliger Gral gibt es natürlich die mediterrane Ernährung, also eher fischreich, ja. Olivenölreich.
Ja.
Wie passt das zu den Studien zusammen? Der Fischöl ist ja, also sagen wir, eine mediterrane Ernährung, ja, ist ja meistens immer eine Mischung zwischen EPA und DHA, ja, oder?
Genau. Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht wirklich gut beantworten kann. Es geht ja auch um Japan sozusagen. Ich weiß nicht, ob Thomas, du eine gute Idee dazu hast, aber man muss natürlich sagen, die mediterrane Ernährung ist ja nicht nur Fisch, sondern die mediterrane Ernährung ist ein Ernährungsmuster und das ist ja das, was wir heute empfehlen. Wir empfehlen ja nicht mehr Kohlenhydrat zählen oder so, wir empfehlen Muster und diese Ernährung hat sehr viel Gemüse, hat Obst in der nicht entsafteten Form, würde ich einmal sagen, und hat natürlich auch Meeresfisch und hat wenig Fleisch. Und ich glaube, dass es diese Kombination ausmacht. Und genau, und wenig rasch reduzierbare Kohlenhydrate, genau, und eher die komplexen Kohlenhydrate. Und das ist ein Ernährungsmuster, das gut wirkt auf die Risikoreduktion und auch gut schmeckt. Und das muss ja auch gut schmecken, weil eine Ernährung, die nicht gut schmeckt, wird ja nicht gut angenommen.
Ja, die Omega-3, wo das im Fisch, im Haut, zwischen Haut und Fleisch, Fischfleisch oder im Fischfleisch, wo ist die Omega-3 her?
Die Frage war, wo diese nun eingespeichert sind. Es ist im Fettgewebe der Fische eingespeichert. Es ist ganz interessant, dass diese DHA und EPA ja gar nicht im Fisch produziert werden, sondern sie werden in Algen produziert. Und das heißt, man könnte es aus Algen auch gewinnen und Fische fressen Algen und speichern es dann in ihrem Fettgewebe ab. Deswegen im fettreichen Meeresfisch. Entschuldigung, dass ich mich da zu Wort bringe. Na danke.
Eine kurze andere Frage, du hast gesagt, es dürften nicht die Wirkung über die Triglyceride sein, die so diesen, ja, sozusagen den Benefit bringen. Könnte es die Inflammation sein und hast, ja, du zufällig eine Ahnung, ob auch die inflammatorischen Marker, die wir Labormediziner so lieben, sich da auch irgendwie geändert, ja, haben zum Positiven?
Also es ist schon die Meinung, dass es über antiinflammatorische Maßnahmen geht. Es ist schon die Meinung, dass es vielleicht über Membranstabilisierungen geht, um Oxidationen von Cholesterinparametern, um Kristallformationen. Ich habe da ein paar Dinge gezeigt und das scheinen wirklich die entscheidenden Kriterien zu sein, dass es hier zu einer Stabilisierung kommt. Die Triglyceride sind es nicht. Und ich glaube, wir werden dann noch durchaus einiges an Daten brauchen, bis wir einen wirklich durchgehend schlüssigen Mechanismus haben. Und ich bin davon überzeugt, kann es jetzt aber nicht beweisen, dass es nicht über eine einzige Schiene geht. Ich glaube, das läuft über mehrere Schienen. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, wir haben jetzt, glaube ich, schon 7 Minuten überzogen. Es gibt hier keine Fragen. Mir bleibt dann nur mehr, mich zu bedanken für die schöne Diskussion. Mir bleibt zu bedanken bei den Referenten, meine Vorsprecher. Es war sehr klar dargestellt und Sie haben zu Hause gesehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist durchaus eine komplexe Thematik, die erhöhten Triglyceride, aber eine komplexe Thematik, um die wir uns wirklich sehr annehmen sollten, denn wir können es nicht einfach nur stehen lassen und sagen, es ist ein bisschen erhöht und wir haben sehr unterschieden zwischen den sehr hohen Werten Chylomicronämie, familiäre Chylomicronämie, die wir wirklich behandeln müssen, weil sonst ein erhöhtes Pankreatitis-Risiko da ist. Erhöhte Triglyceride haben ein erhöhtes oder zeigen, sind Indikator für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Wir müssen schauen, was ist dahinter und können nun auch ein Medikament einsetzen, das dieses Risiko senkt. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und waren. Danke. Applaus